Moin und willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Felix von Thermondo. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört? Geistert ja schon sehr lange in der Gründerszene umher. Und jetzt sind sie auch ganz groß in das Wärmepumpengeschäft eingestiegen. Und da wollte ich mal wissen, wie das eigentlich funktioniert und wie sie sich abgrenzen auch von den anderen Providern. Ihr habt in der letzten Folge Philipp gehört von 1,5, die mittlerweile auch sehr viele Wärmepumpen machen, vielleicht sogar mehr als Thermondo. Darüber reden wir auch im Podcast, während sich ja 1,5 von der Solarseite dem Haus nähert und darüber optimiert, kommt der Thermondo von der Wärmepumpenseite, bietet da auch einen HEMS an, ein Home Energy Management System, bei dem ich ja weiterhin auf meine OpenWB-Lösung setze. Und auch darüber sprechen wir, wohin die Reise geht, was das kostet, warum es in Deutschland auch ein bisschen teurer ist und wie es Thermondo eigentlich geht. Viel Spaß dabei! Felix, willkommen zum Energiezone-Podcast. Hier mitten in Berlin, als ich hergekommen bin, habe ich mich gefragt, wird dieses Haus mit Wärmepumpe beheizt?
Ja, da muss ich leider verneinen. Das ist natürlich schändlich. Aber ich bin an die Gaszentralheizung angeschlossen. Das so eine relativ neue Heizung mit einem guten Wirkungsgrad. Aber trotzdem ist es schade.
Gibt es in Berlin ein krasses Nahwärmenetz? Also haben das viele Haushalte oder ihr habt die Zentralheizung im Keller dann quasi so im Osten?
Genau, wir haben eine Gaszentralheizung im Keller für das ganze Wohnhaus. Und also Berlin hat relativ viel Fernwärme. Ich war jetzt nur einen Block weiter gewohnt, da war es Fernwärme. Also es ist so ein bisschen erratisch, wo diese Rohre liegen. Aber Fernwärme war hier nicht möglich. Also das haben wir damals versucht, aber es war nicht möglich.
Sind wir schon direkt eingestiegen in die Inhalte, aber stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor. Du hast ja schon das Thermondo-T-Shirt an. Also Leute werden es wissen, das habe ich im Intro schon gesagt. Es geht um Thermondo. Wer bist du? Was machst du da?
Genau. Ich bin Felix. Ich bin CEO von Thermondo seit fast einem Jahr. Und ich habe davor verschiedenste andere Dinge gemacht. Ich bin so ein Unternehmertyp aus Berlin, der in verschiedenen Bereichen unterwegs war. Ich habe zum Beispiel auch Foodpanda gegründet. Es war so ein Netzwerk für Lebensmittellieferungen oder Essenslieferungen in Emerging Markets. Das habe ich ja so ungefähr vor 10 Jahren gegründet, aber ich habe auch verschiedene andere Dinge gemacht. Und jetzt Thermondo. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Jahren in der Energiebranche. Ich war vorher bei Enpal, jetzt bei Thermondo. Und genau, wir machen Wärmepumpen primär. Das ist unser Home-Turf. Mittlerweile machen wir aber auch deutlich mehr als das. Wir bieten auch PV-Anlagen an, Home Energy Management Systeme, Stromtarife. Also im Prinzip ist unsere Vision, dass wir eine integrierte Lösung anbieten wollen für ein- und zwei Familienhäuser, wo Dekarbonisierung ansteht, wo die Investition ansteht für neue Heizungen. Und wir wollen dann gleich in der Lage sein, eine Komplettlösung anzubieten, die möglichst kostenreduzierend für Heizungs- und Stromkosten wird.
Ja. Ich verfolge die Thermondo-Geschichte schon ein bisschen länger und das hat ja irgendwie angefangen, wenn ich mich da richtig erinnere, wie so eine Art digitalisierter Handwerksservice. Mhm. Ich glaube sozusagen Philipp, der Gründer, hat dann irgendwann mal erkannt, hey, das läuft ja alles gar nicht so Hand in Hand sozusagen mit den Handwerkern. Ich glaube 95% aller Elektrobetriebe in Deutschland sind Ein-Mann-Unternehmen. Ja. Das wird wahrscheinlich im Heizungsbereich auch so sein, aber vor 10 Jahren war ja noch gar nicht so der krasse Wärmepumpenfokus, oder? Da habt ihr im Grunde erstmal geschaut, hey, wir müssen hier eine Marke bauen, im Grunde genommen eine Heizungshandwerker-Marke und sozusagen effizienter die Leute dabei unterstützen, wenn sie neue Heizung einbauen müssen. Kannst du das ein bisschen nochmal einordnen in der Historie, weil Wärmepumpe erst in den letzten paar Jahren wirklich relevant geworden ist?
Genau, also Thermondo hat eigentlich eine Geschichte, die in den ersten 10 Jahren sehr stabil verläuft. Das war eigentlich ein Öl- und Gas-Business. Also wir haben Online-Leads generiert, dann offline konvertiert über einen Feldvertrieb und dann im Prinzip entweder die Installation selber gemacht oder vergeben. Das hat sich etwas verschoben im Laufe der Zeit. Also mit höheren Qualitätsansprüchen wurden dann zunehmend auch eigene Installateure eingestellt. Aber das war eigentlich ein sehr transaktionales, einfaches, stabiles Business. Jedes Jahr wurden 6.000 bis 700.000 Heizungen ausgetauscht. Eine Heizung hält ungefähr 20 Jahre. Also in unserem Addressable Market, die Ein- und Zweifamilienhäuser.
In Deutschland.
In Deutschland, korrekt, genau. Und insofern war das ein sehr, sehr berechenbares Business. Und ja, und dann kam diese Wärmewende und alles hat sich verändert. Ne? Also der ganze Markt hat sich transformiert oder ist auch noch tief in einer Transformation mit Ups und Downs. Aber ich glaube, so den Grundtrend, den wir sehen, ist, dass wir von einem sehr einfachen Low-Tech-Produkt wie der Öl- und Gasheizung hin zu einer integrierten Lösung für Heizung und Energie kommen, wo wir dann riesige Optimierungspotenziale auch für unsere Kunden haben. Aber genau, das ist die Geschichte von Thermondo, also 10 Jahre sehr stabil. Und dann in 2021, 2022 begann dann ist der Entschluss gereift, auch unter Investoren, was Philipp dann auch massiv vorangetrieben hat, diese Opportunity zu ergreifen und die Flucht nach vorne anzutreten, weil wir eben ganz stark an diese Elektrifizierung des Sektors glauben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Und als ihr angefangen habt vor 2, 3 Jahren, also ihr hattet schon ein großes Installationsteam, was ja schon mal extrem vorteilhaft ist, und dann dieser Trend zur Wärmepumpe gekommen ist, konnten dann die Handwerker, mit denen ihr gearbeitet habt, entweder angestellt oder Fremdhandwerker, war das für die einfach, umzuswitchen von einer Gasheizungsinstallation in so eine Wärmepumpe, weil oft gehört ja da noch ein bisschen mehr dazu,
genau,
als es irgendwie auszutauschen?
Genau, also ich glaube, einigen ist es leicht gefallen, anderen nicht. Und das gilt eigentlich für die ganze Company. Ne? Also das gilt eigentlich auch für den Vertrieb. Natürlich ist es was anderes, ein 10.000 Euro Produkt zu pitchen oder ein 30.000 Euro Produkt. Es ist einfach komplexer, es ist anspruchsvoller, es ist auch ein anspruchsvolles Produkt, es hat mehr Variablen, es hat mehr Einstellungsmöglichkeiten und vor allem ist auch bei den Kunden noch deutlich mehr Unsicherheit vorhanden, weil es ist ein neues Produkt. Die Gasheizung ist ein erlerntes Produkt, ein berechenbares Produkt, und bei der Wärmepumpe gab es eben auch viele mediale Themen, also Kampagnen gegen die Wärmepumpe, gegen das Heizungsgesetz und so weiter. Also insofern, ich glaube, für uns als Company insgesamt sind die Anforderungen deutlich gestiegen, eigentlich auf allen Ebenen, im Vertrieb, in der Installation, aber auch in der Produktentwicklung, weil diese integrierten, deutlich digitaleren Produkte natürlich auch andere Chancen bieten, aber auch andere Anforderungen haben an die Leute, die sie entwickeln.
Was unterscheidet euch, ich weiß es natürlich so ein bisschen, aber vielleicht sozusagen, um den Pitch mal ein bisschen zu verstehen, was unterscheidet euch denn jetzt von einem lokalen, sozusagen nicht national vernetzten Gas-Wasser-Wärme-Betrieb, den ich jetzt irgendwie anrufe und sage, hey, mein Haus, die Gasheizung ist jetzt irgendwie 25 Jahre alt, es wird jetzt irgendwie ein bisschen teurer, ich würde jetzt in der Wärmepumpe gerne nachdenken, da kann ich den ja, keine Ahnung, am Ort, keine Ahnung, Schmidt-Gettorf, gibt's jetzt nicht, sozusagen virtueller Name, anrufen oder wird irgendwie kommen, mir eine Beratung machen oder ich gerade an euch, gehe auf eure Webseite, durchlaufe quasi diesen ganzen Online-Funnel und dann ruft ihr an. Also was da inhaltlich der Unterschied? Also bekomme ich ein anderes System? Ist es quasi ein anderes Finanzierungsmodell? Ist ein anderes Betriebsmodell? Was ist da anders?
Ja, genau. Also ich glaube, ich denke es mal aus Kundensicht vielleicht, wie der Kunde es anders wahrnehmen würde, wenn wir da sind oder wenn jetzt der lokale Installateur da ist. Ne? Ich glaube, es fängt damit erstmal an, dass wir die meisten Wärmepumpen installiert haben in Deutschland. Das heißt, wir haben einfach eine große Erfahrung. Was ist die richtige Wärmepumpe? Passt das Haus? Passt es nicht? Also wir können sehr, sehr umfangreich beraten erstmal im ersten Termin auf den konkreten Fall der Heizung. Also was ist die richtige Heizung und warum passt es hier oder passt es nicht? Ich glaube, dass wir dort sehr, sehr stark sind in der Beratung. Ich glaube, was aber eigentlich aus meiner Sicht entscheidend ist, ist, diese Heizungsentscheidung hat sich verändert. Vor 5 Jahren war die Heizungsentscheidung, okay, ich habe Gas, meine Heizung ist kaputt oder geht kaputt, nehme ich Öl oder nehme ich Gas oder vielleicht eine Pelletheizung, aber das war damals schon auch sehr exotisch. Also insofern ist es eine einfache Kaufentscheidung gewesen. Wenn ich jetzt eine Heizungsentscheidung für mein Haus treffe, dann muss ich eigentlich mehrere Investitionsentscheidungen mitdenken. Also will ich ein elektrisches Fahrzeug, ja oder nein? Will ich eine PV-Anlage? Lohnt sich eigentlich eine PV-Anlage für mich? Was ist mit meinem Stromtarif? Was ist der beste Stromtarif, wenn ich jetzt mehr Strom verbrauche? Wie gestaltet sich das kostenseitig für mich in die Zukunft? Also ich glaube, das Beste aus dem Haus herauszuholen, ist eine deutlich größere Entscheidung als nur die Heizung. Und da sehen wir es als unschätzbaren Vorteil für uns, dass wir erstmal diese anderen Produkte auch verstehen, auch das Zusammenwirken dieser Produkte verstehen, also Wärmepumpe, PV, Speicher, Stromtarif, elektrisches Fahrzeug, ne, das sind riesige Optimierungspotenziale, wenn man das gemeinsam denkt. Und natürlich haben wir auch unser eigenes Home Energy Management System, was diese ganzen Komponenten dann automatisch miteinander verbindet. Und das kann kein lokaler Installateur leisten. Also wir sehen da eine große Differenzierung bei uns. Und das ist, glaube ich, auch in die Richtung, in die viele Climate Techs ja gehen, dass sie sich darauf spezialisieren, das Haus zukunftssicher zu machen und die lowest cost of ownership zu finden für die Kunden.
Okay, dann sozusagen, dann verändere ich den Vergleich mal, sozusagen 1,5 und ihr, weil 1,5, Philipp sagt, ist noch nicht leichter Podcast, jetzt wo wir gerade aufnehmen, aber das wird der Podcast sein, der vor diesem Podcast kam. Und Philipp tadelt mich ja immer, dass ich so ein DIY-Bastler bin und sozusagen irgendwann mich mal für einen Kostal-Wechselrichter entschieden haben. Sozusagen, das war jetzt vor 5 Jahren. Ich wusste bis vor 2 Jahren gar nicht, was ein HEMS ist oder ein EMS. Mhm. Und das ist dann quasi gar nicht mehr abbildbar in der 1,5-Welt, die er sagt, er möchte quasi alles auf Minutenebene steuern können, ne, um die Signale besser zu verstehen. Das muss vor Ort sein. Das kann nur mit Geräten funktionieren, die auch von denen kommen. Ne, die bauen, stellen jetzt nicht selber her. Und die denken natürlich alles sehr stark von der Solaranlage und Batterie. Ja. Ne, und da kommt jetzt die Wärmepumpe oben drauf. So, ihr denkt ja quasi ein bisschen andersrum. Ja. Frage mich aber trotzdem, bin ich jetzt bei dir in deiner Welt auch schon falsch abgebunden, wo du sagst, naja, dein Schwiegervater hat irgendwann mal eine Wattekonter-Wärmepumpe gebaut. Ist dein Problem, schön. Alex. Damit will ich nichts zu tun haben. Wir machen nur, keine Ahnung, LG oder Hyundai oder Mitsubishi. Mhm. Wie guckst du da drauf?
Also wie gucke ich auf diese Investitionsherausforderung?
Ja, vor allem im Vergleich zu 1,5.
Ja, also das differenziert
ihr nähert euch ja an, von verschiedenen Seiten, aber im Grunde genommen nähert ihr euch ja an.
Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, wir haben große Überschneidungen, was ja auch kein Zufall ist, weil es ist natürlich das, es ist ein natural product sozusagen, ne? dass man den Kunden ermöglicht, einen signifikanten Anteil der Heiz- und Energiekosten zu sparen, indem man eben bestimmte Investitionsentscheidungen sinnvoll trifft und diese Komponenten miteinander verbindet. Also das ist, ich glaube, dass wir da grundsätzlich die großen Climate Techs in eine ähnliche Richtung denken. Ich würde sagen, der Unterschied bei uns ist ganz klar, dass die Wärmepumpe unser Ausgangsprodukt ist. Wir denken sehr stark von der Wärmepumpe. Wir sind übrigens auch die einzigen, die eine Standalone-Optimierung auf der Wärmepumpe haben. Also dass wir eben über Wetterdaten und so weiter auch in der Lage sind, ohne andere Komponenten die Wärmepumpe deutlich effizienter auszusteuern als andere das können. Also wir haben dort einen Algorithmus entwickelt, im Prinzip so ein Machine Learning Modell, was dann die Wärmepumpen im Prinzip dauerhaft optimiert. Und ich glaube, dass ehrlicherweise aus meiner Sicht das auch sinnvoll ist, weil die Wärmepumpe ist der große Verbraucher, es ist die große Investitionsentscheidung, es ist das Must-Have-Produkt. Also auch Kunden fangen sehr oft an, über dieses Thema Elektrifizierung mit der Heizungsentscheidung nachzudenken. Und wir wollen die Besten in der Wärme sein. Wir wollen die beste Installationsqualität haben, die besten Optimierungsalgorithmen und auch die beste After-Sales-Organisation. Sind wir übrigens auch die Einzigen, die das haben. Wir haben eine eigene After-Sales-Organisation seit vielen Jahren aufgebaut. Und das ist auch ein Vorteil, den wir immer weiter ausbauen werden, auf den wir auch voll rein investieren, ja, dieses Thema Wärme. Also insofern, ich glaube, es gibt graduelle Unterschiede.
Was heißt After-Sales? Also was macht ihr, was jetzt ein NPAL 1,5 oder der lokale Betrieb nicht macht?
Na gut, also wir haben im Prinzip eine eigene Organisation, die Servicing macht. Also eine Heizung im Unterschied zu jetzt vielleicht einer PV-Anlage ist schon ein Produkt, was eine gewisse Wartungsintensität hat, einfach weil es ein hydraulisches System ist. Es gibt Wasserverbindungen, es gibt einen Wasserstand im Ausdehnungsgefäß und so weiter. Und das muss alles auch mal gewartet werden und sollte gewartet werden. Und das ist etwas, was wir anbieten. Also 80% unserer Kaufkunden schließt einen Wartungsvertrag bei uns ab. Und das ist natürlich, also ich glaube, Wärme ist ein Thema, was einfach funktionieren muss. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann muss auch die Firma in der Lage sein, schnell Abhilfe zu schaffen, weil man will halt nicht im Kalten sitzen im Winter. Ne? Das ist die größte Angst, die Kunden haben. Und die können wir adressieren.
Okay, aber dann hake ich nochmal ein. Also Philipp, ich hatte bei der Erweiterung meiner Solaranlage hatte ich natürlich auch 1,5 mal angefragt, aber die haben, wenn ich abgewogen habe, gesagt, sie können eigentlich jetzt die Erweiterung nicht so bauen, dass sie die alten Komponenten mit integrieren. So, dann habe ich quasi dann einen lokalen Anbieter genommen. Wäre das bei euch möglich, wenn ich jetzt sage, meine Wärmepumpe muss irgendwann mal irgendwann wird sie ja mal ausgetauscht. Ja. Also ich habe jetzt quasi eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe so und die hat jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel nach diversen Voreinträgen. Könnte sie aber auch 40 Jahre halten, habe ich jetzt durchgelesen, weil die springt nicht so oft an und es ist, glaube ich, die Anzahl sozusagen, wie oft dieser Vertrag quasi angetrieben wird.
Das ist die Taktung.
Genau, und läuft ja sowieso immer im Winter. Also wenn ich das jetzt aber wechseln möchte und sage, okay, ich habe ja schon eine Wallbox, ich habe eine PV-Anlage, ich habe einen Wechselrichter, möchte aber trotzdem ein integriertes System und es gibt eine gewisse Überschneidung im Jahr, wo ein bisschen Solarertrag da ist, den man in die Wärme stecken kann. Ist ja nur ein paar Wochen tatsächlich in Norddeutschland. Ansonsten bringt mir die Solaranlage für die Wärmepumpe eigentlich nichts.
Ja.
Aber könntest ihr das mit eurem Ansatz integrieren? Ja.
Genau, also wir haben, also vielleicht zu unserem HEMS ganz kurz. Wir haben bei der Auswahl, also wir haben einen Technologiepartner, der im Prinzip die Basisfunktionalität bereitstellt für uns. Das Solar Manager, was aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke Lösung ist, ne, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und ich glaube, das, was Solar Manager auszeichnet und warum wir sie auch ausgewählt haben, ist, dass sie einfach eine wahnsinnig hohe Kompatibilität haben. Das heißt, sie haben sehr viele PV-Systeme und Wechselrichter und so weiter, die halt nativ integriert werden können. Und wir haben das bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir kommen eigentlich zu immer mehr Kunden, die schon eine Form von System bestehen haben. Also 30% unserer Kunden haben bereits eine PV-Anlage. Okay. Und natürlich will ich diesem Kunden die Möglichkeit bieten, diese PV-Anlage auch zu nutzen, weil es ist ja idiotisch, dass man dann das Ding runterreißen muss, ein neues hinstellen muss, wahrscheinlich auch mit weniger Einspeisevergütung und so weiter. Das wollen Kunden nicht und das haben wir adressiert darüber, dass wir ein maximal kompatibles System genommen haben für unser Home-Management-System. Also wir können diverse Speicher und auch PV-Systeme direkt integrieren bei uns.
Wie steuert ihr das dann? Also du hast gerade gesagt, ihr habt quasi eure Onboard-Steuerung der Wärmepumpe, die ist besonders smart. Also ihr guckt euch im Grunde genommen an, heute Nachmittag wird es besonders warm. Ja, korrekt, sozusagen, genau. Da hat natürlich dann auch eine Luftwasserwärmepumpe hat dann sozusagen einen hohen Effizienzgrad, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist. Wir lassen jetzt nicht laufen, wenn es -2 Grad sind, sondern lieber bei 10 Grad und dann halt 3 Stunden länger. Stelle ich mir jetzt so vor. Also ich kenne mich quasi nicht da.
Ja, genau. Nee,
aber so würde ich es mir ungefähr vorstellen. Und die Taupunkte sind hoch genug, sodass der Verschleiß dann geringer ist. Was auch immer. So, das baut ihr jetzt irgendwie ein und hab das, solange man die anderen Anlagen ignoriert, kann man das natürlich auch noch mit so einem dynamischen Tarif koppeln. Aber das weiß ich gar nicht. Das wäre meine erste Frage, als ich das vor 2 Jahren, haben wir so ein E-Insys, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Bekommen, aber nur für den Lichtstrom oder für den Komfortstrom und der Heizstrom hat bei uns einen anderen Zähler. Und da wurde mir gesagt, das geht bei Heizstrom, geht das nicht. Da gibt's extra Wärmestromtarife, haben wir auch, aber das kann man jetzt nicht dynamisieren. Da hab ich gedacht, okay, genau. Dann nicht. Erzähl mal, was...
Genau, also erstmal, das ist interessant, dass du sagst, dieses Thema Wärmepumpenstrom ist eine Erfindung der Politik gewesen. Das wollte eigentlich nie jemand so richtig. Und es war eigentlich auch absehbar, dass in dem Moment, wo dynamische Stromtarife kommen oder eine Einbindung mit PV und Speicher folgt, ist es eigentlich total sinnlos, einen zweiten Zähler zu haben, wo man dann irgendwie 3 Cent auf die Kilowattstunde spart, aber eben die ganze Optimierung liegen lässt. Ne? Und deswegen empfehlen wir allen unseren Kunden, wir versuchen sie immer wegzubringen von dem Wärmepumpenstromtarif, weil es einfach das schlechtere Modell ist, ne? Weil es nicht optimierbar ist über Eigenerzeugung, über dynamischen Stromtarif etc. So, aber das nur so am Rande. Also das auch da würden wir übrigens beraten. Ne? Also auch weil du vorhin gefragt hast, wie würde vielleicht eine User Experience anders aussehen. Wir versuchen immer klar zu machen, dass Wärmepumpenstromtarife nicht zukunftstauglich sind.
Ah, okay, du sagst, also Wärmestromtarife sind nicht flexibilisierbar. Also diese Aussage ist wahr, aber du sagst, es macht total Sinn, das über den normalen Stromtarif laufen zu lassen, wenn man den optimiert aussteuert.
Richtig. Ah, okay. Genau. Das verstehe. Also wenn du einen dynamischen Stromtarif abschließt und dann hast du noch eine PV-Anlage und einen Speicher, hast du ja riesige Arbitragemöglichkeiten, ne? Wann du den Strom beziehst, wann du ihn selber erzeugst, zu welchen Kosten und wann du ihn auch nutzt. Und das ist eben, wie gesagt, ein Wärmepumpenstromtarif ist ja statisch. Du hast irgendwie
ich glaube, 25 Cent.
Ja, genau, richtig. Ja. Ne? Hast du in der Regel sparst du je nach Netzbetreiber ein paar Cent halt auf den Regelstromtarif. Also insofern, geh auf dynamisch, Home Energy Management System, kommst du am Ende mit einem deutlich geringeren Wert hinten raus. Und ich glaube, das war ein Teil, ne, der Frage. Ich glaube jetzt zu der Funktionalität unseres Home Energy Management Systems. Also natürlich versuchen wir immer, diese ganzen Dinge gegeneinander abzuwägen. Also beziehe ich günstigen Strom über meinen dynamischen Stromtarif? Habe ich eine Eigenerzeugung, die ich nutzen kann? Will ich mein EV aufladen? Ja oder nein? Oder muss ich es sogar aufladen? Also diese ganzen Dinge werden alle on the fly optimiert und dann letztendlich auf die niedrigsten Verbrauchskosten sozusagen runtergebrochen.
Aber ihr seid dann nicht wie 1,5 auch Stromanbieter, die dann den Lastgang umstellen lassen und optimieren, sondern ihr hängt euch eigentlich hinter den Stromanbietern.
Richtig, genau. Also wir haben im Prinzip jetzt NPAL und 1,5, ne, die kommen ja sehr stark über das Bundling, den Direktvertrieb von Erzeugung. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo das für uns Sinn macht, ehrlicherweise. Ne? Also ich glaube, wir denken natürlich, ist der nächste logische Schritt, wenn man das Home Energy Management System hat, wenn man den Stromtarif hat und die Kunden dann im Prinzip auch bündeln kann, dass man dann auch in irgendeiner Form in die Direktvermarktung geht. Und das werden wir auch machen. Ich glaube, ehrlicherweise, wir sind extrem interessant für Stromanbieter, weil wir eben eine hohe Verbrauchslast haben, was teilweise viel spannender ist als die Erzeugung für Partner. Und deswegen haben wir da auch schon viele, mit denen wir dazu sprechen. Wir haben die größte Installed Base im Markt Und wir werden das jetzt auch angehen dieses Jahr.
So ein Standard, keine Ahnung, 2000er Jahre Haus, was ist das quasi, KfW 60, 70, Standard 120 Quadratmeter, wie viel Kilowattstunden Wärmepumpe gehen also durch für eine vierköpfige Familie?
Ja, also kommt natürlich jetzt auf verschiedene Aspekte dran, ne? Aber ein paar tausend.
Aber eher 10, eher 20, eher 5?
Dann sagen wir 5.
5000, mehr nicht? Okay. Ja. Mehr braucht man, okay. Da kann man schon eine ganze Menge, durch optimieren. Okay, das verstehe ich. Also ihr hängt quasi euch dann sozusagen, also Solarmanager als Basissystem und ihr verknüpft das dann quasi mit eurer, legt dann quasi euren Layer drauf.
Richtig, ne?
Und
genau.
Dann quasi die Wärmepumpe, könnt ihr entsprechend aussteuern. Und bei der Wärmepumpe und den anderen Komponenten, die ihr mittlerweile vertreibt, ist das ein Thermondo-Produkt, ist das eine Thermondo-Wärmepumpe oder ist das dann von einem Partner wie LG zum Beispiel?
Also vielleicht nochmal kurz zu diesem Hemsetup. Wir haben im Prinzip unsere eigene proprietäre Applikation auch diesem Solar-Manager-System. Und das entwickeln wir. Und Solar-Manager ist im Prinzip Expert darin, die ganze Aussteuerung von EV, PV und so weiter. Ne? Da sind die einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, also wir haben aus meiner Sicht ein super spannendes Produkt. Also auch gerade für Kunden, die eben schon etwas haben. Die andere Frage nochmal, die du gestellt hast.
Beim Solar-Manager. Dann nehmen wir mal diesen EV-Case. Also du hast quasi ein Elektroauto.
Ja.
So, und du weißt jetzt durch deine Verbrauchsmuster, das Elektroauto kommt in der Regel abends 18 Uhr an die Dose. Dann hat man ja hoffentlich, sozusagen lebt man dann erstmal nicht, weil das sind ja oft dann hohe Tarife. Wie könnt ihr das berücksichtigen? Weil das sind ja total, das ist ja schon bei 2 oder 3 Verbrauchern wird es ja super kompliziert, was die Szenarien angeht. Also du willst ein bestimmtes Haus haben mit so einem Wärmekorridor von, keine Ahnung, 21 bis 23 Grad. Das Auto soll aber möglichst eigentlich bis morgens um 6 dann wieder auf 80% geladen sein. Die Wetterprognose für eine Solaranlage ist dann abends schon irgendwie im Kasten. Und dann gibt es vielleicht noch eine Warmwasseraufbereitung, die extra läuft, nicht über die Standardwärmepumpe, bei der du auch weißt, naja, die muss 19 Uhr zum Duschen, muss die sozusagen einmal auf die 60 oder 65 Grad erwärmt sein und morgens am nächsten Tag auch. Also es sind ganz viele Abhängigkeiten. Wenn man jetzt nur Wärmepumpe steuern würde, easy.
Ja. So,
kann man ja eine Variable, sozusagen ein Output, nach der kann man irgendwie auflösen, fein. Aber diese ganzen anderen Sachen, ich muss mir das ja selber so mit OpenBB so ein bisschen zurecht basteln. Wenn ich mir so ein, fuck, das wird schon richtig kompliziert.
Ja,
schon bei zwei gegeneinander laufenden Systemen wird schon richtig kompliziert.
Genau. Also du kannst ohne vielleicht jetzt zu tief in diese Konfigurationsmöglichkeiten von SolarManager zu gehen. Aber das war genau der Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Weil wir die Usability extrem stark finden. Also du kannst immer diese Zeitfenster definieren. Mein Auto muss bis spätestens dann und dann geladen sein. Also du gibst dem System im Prinzip gewisse Ranges vor, wann bestimmte Dinge passieren müssen. Also entweder ich brauche eine bisschen Basistemperatur, ich will auf jeden Fall das Auto immer aufgeladen haben zum Zeitpunkt X und dann orchestriert das System im Hintergrund im Prinzip die Erzeugung oder eben auch das Ziehen aus dem Netz von Strom, wenn es erforderlich ist, zu den bestmöglichen Kosten. Also aus meiner Sicht ist eine große Stärke des Systems, dass man eben diese Anwendungsfälle sehr, sehr sauber konfigurieren kann und das System optimiert dann im Hintergrund, wo der Strom herkommt.
Wenn ich Ihre Webseite richtig verstanden habe, gibt es quasi die Basisoptimierung für Wärmepumpe, die ist kostenlos. Wenn ich jetzt aber dazu noch irgendwie EV, Batterie, Solar mitsteuern möchte, quasi über das Thermondo Hems, dann kostet es irgendwie 7-8 Euro.
Dann kostet es genau sehr, sehr kleine Beträge, die man dann noch zusätzlich bezahlen muss. Oder kriegst du auch
für den kleinen Beträgen kommen wir gleich nochmal.
Genau, da musst du es nicht selber programmieren, sondern hast du eine schöne Nutzeroberfläche.
Das weiß man immer nicht so genau, aber wir kommen gleich nochmal zu den kleinen Beträgen.
Okay.
Vielleicht einmal ganz kurz zu den Komponenten. Die Komponenten, die ihr anbietet und verkauft, ist das explizit für euch entwickelt? Ist das ein Thermomix?
Richtig, genau. Wir haben zwei Wärmepumpenangebote. Also wir haben einmal die Poderos und die LG. Das sind unsere beiden Systeme. Also wir entwickeln nicht selber. Wir sind tatsächlich aber ein sehr enger Entwicklungspartner für die OEMs, weil wir die meisten Stückzahlen machen. Und ich glaube auch vor allem also LG hat wirklich viel von uns gelernt, glaube ich, in Hinblick auf, wie installiert man auch gut. Also ich muss so eine Wärmepumpe im Prinzip auch aufgestellt sein. Wie sind die Anschlüsse? Wie schwer darf das sein? Wie teilt man auch Komponenten auf? Wie macht man die Einbringung in den Heizungskeller? So, ich glaube, da arbeiten wir sehr, sehr eng mit den OEMs zusammen. Aber wir entwickeln nicht unsere eigene Anlage. Wir überlegen immer mal wieder, ob wir hatten mal eine eigene Gasanlage, die so in so einer im Prinzip in so einer Art Joint Venture damals mit einem Hersteller produziert wurde. Und wir überlegen immer wieder, ob wir das auch für die Wärmepumpe machen. Also wir sind ständig dabei zu überlegen, was ist das beste Produkt für unsere Kunden, was sind auch Preispunkte, die gut sind. Aber aktuell sind wir mit den beiden, also der eine ist der Testsieger, der Stiftung Warentest ist die Buderus und die LG Sinova 2. Also das sind schon sehr, sehr starke Produkte.
Okay. Da kommen wir zu den Kosten. Mhm. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin ja selber Bastler und ich frage mich immer, wie kann das so teuer sein, mhm. wenn ich in den verschiedenen Angeboten, die man online finden kann, über Wärmepumpenaustausch, landet man ja oft im fünfstelligen Bereich, 20.000, 30.000 Euro. Und da gucke ich dann ja. wieder vor, es ist ja im Grunde genommen jetzt eine bessere Split-Klima-Anlage, die man irgendwie bei Amazon
sehr viel
kaufen kann. Aber sagen wir mal, da sind ein paar tausend Euro ja. drin und dann irgendwie so ein kleines Fundament und einmal durch, ja, wenn man schon irgendwie eine Fußbodenheizung hat, dann braucht man auch nicht so große Vorlufttemperaturen damit. Und dann komme ich quasi in meiner Bottom-up-Kalkulation eigentlich nie auf diese Kosten. Und dann werde ich natürlich bestätigt in der Twitter-Blase, ja, das ist auch nur, weil es die großen Förderungen gibt. Im Ausland ist das alles schon viel billiger. Ja, da kann man ohne Förderung in Frankreich kostet so ein Setup nur 18.000 Euro. Ja. So. Das bedient natürlich sozusagen meine Suspicion.
Ja.
Ja, dann, haha, wusste ich doch. Mhm. Ja, aber es wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter stecken, sozusagen.
Ja, ja, total. Du bist doch nicht der Erste, der die Frage stellt. Also ich glaube, das ist auch eine faire Frage. Also ich glaube, jetzt mal vielleicht zu diesem Frankreich-Beispiel. Also es sind verschiedene Aspekte, die da einfach einen Unterschied machen. Also einmal in der Regel wird dort R32, nicht R290 installiert, also ein altes Kühlmittel mit deutlich, also more lightweight Geräten. Also die sind deutlich günstiger in der Beschaffung. Ja, R32 ist deutlich günstiger. Die Propananlagen, die in Deutschland sich komplett durchgesetzt haben, also ehrlicherweise auch nur in Deutschland. Es gibt ja diese EU-Richtlinie, dass ab 2027 nur noch Propan angeboten werden darf oder installiert werden darf. Das ist aber in Deutschland, also es geht so ein bisschen tiefer in die Historie des Gebäudeenergiegesetzes. Ne? Es gibt ja mit dieser Propantechnologie 5% mehr Förderung. Das ist damals stark gepusht worden von den deutschen OEMs, Viessmann, Weiland und so weiter, weil die dort einen Vorteil bei sich gesehen haben, waren schon weiter in dieser Entwicklung von Propananlagen und die sind auch umweltfreundlicher, to be fair, nur, aber jetzt muss man halt die Frage stellen, wie viel Umwelteinfluss hat das wirklich, dass R32-Anlagen da draußen rumstehen? Anyway, ist egal, letztendlich hat es dazu geführt, dass die Propananlage sich durchgesetzt hat. Und da hast du schon mal so 1.000, 1.500 Euro Hardwarekosten, die höher sind.
Aber ich würde jetzt quasi, wenn ich jetzt eine französische Anlage nehmen würde oder die dort verbaut wird, die wäre jetzt nicht, also wäre ein bisschen umweltschädlicher, fair enough, aber die wäre jetzt nicht schlechter, die könnte mein Haus genauso gut warm machen.
Absolut.
Okay, das ist quasi eine selbst auferlegte, durch die Lobby gewonnene sozusagen Hürde.
Genau. Und also nur so ein Beispiel, ne? Eine R32-Anlage wiegt ungefähr so 80 Kilo, 70, 80. Eine Propananlage wiegt 180 Kilo. Also ist deutlich schwerer, auch größer. So, und das schlägt sich auch so ein bisschen durch auf die Materialkosten. Ne? Du hast dann auch andere Fundamente, andere Anforderungen. Da entstehen auch mehr Kosten. Wir haben höhere Handwerkskosten, also die Personalkosten sind deutlich höher in Deutschland auch als in Frankreich und auch übrigens völlig eskalierend in dem Bereich aufgrund von demografischem Wandel und so weiter. Also es wissen ja alle, das ist nicht einfaches Handwerker zu finden. Insofern haben wir da auch deutlich höhere Kosten.
Was ja euer Geschäftsmodell aus Investorensicht eigentlich noch attraktiver machen dürfte, weil ihr ja quasi diesen Zugriff auf die Handwerker habt.
Ja, also ich meine, auch den müssen wir uns erarbeiten. Wir kämpfen auch um Talent auf dem Markt, aber natürlich, wir haben jetzt eine eigene Akademie, wo wir Leute ausbilden und versuchen da irgendwo auch den besten Weg zu finden, um auch vielleicht Ungelernte in Jobs reinzuführen. Das hat ja im PV-Bereich auch sehr, sehr gut geklappt. Aber natürlich haben wir in jedem Team auch immer einen SAKler an, das geht's nicht. Also das ist aber ein Qualitätsanspruch, den wir haben. Aber ne, das schlägt auch durch die Kosten. Wir haben Netzauflagen, wir haben 14a-Themen, ne, wir haben dort auch einfach viele Aufwände, wo wir mit bestimmten Netzanforderungen gerecht werden müssen, welche Steuergeräte einbauen müssen und so weiter. Das gibt's übrigens auch nicht in Frankreich, weil es halt dort deutlich mehr noch ein Downstream-Market ist, wo der Strom halt aus der Steckdose aus dem Kernkraftwerk kommt. Das ist einfach, da sind deutlich weniger Aufwände vorhanden. Wir haben uns das ehrlicherweise auch angeschaut und auch das so jetzt auf Basis von einigen Beispielen sind es auch teilweise massivere Häuser, größere Häuser, größere Heizkreisläufe als in Frankreich, also einfach aufwendigere Systeme, die wir dort deinstallieren müssen, also große Gaskessel mit irgendwelchen Warmwasseraufbereitungen und dann eben auch die neuen Dinge einbringen müssen. Also oft sind die Systeme einfach umfangreicher. So, also das sind so, ich glaube, dann haben wir natürlich, ist immer die Frage, was wir so an Marketing- und Saleskosten noch haben. ich glaube, da, also dadurch, dass wir im Wettbewerb stehen mit einigen anderen Unternehmen, ist das möglicherweise auch etwas teurer für uns, Kunden zu akquirieren, als in Frankreich ist. Das kann ich aber nicht beurteilen. So, aber ich glaube, wir haben in jeder Position so leichte Unterschiede. Ich glaube nicht, dass sich jetzt jemand hier wahnsinnig Taschen voll macht gerade. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also sind viele Firmen, die dort auch noch in der Investitionsphase sind.
Aber hast du dann Angst vor der Wahl, wo ja jetzt ja hier und da mal angekündigt wird, ach, das Heizungsgesetz wird geändert oder sagen wir mal de facto, für euch heißt es, die Förderung fällt weg.
Ja, klar. Also ich glaube, Angst ist jetzt mal ein falscher oder ein schlechter Ratgeber. Aber natürlich machen wir uns darüber wahnsinnig viele Gedanken. Ne? Was die, also versuchen, glaube ich, auch, also ich glaube, und vielleicht auch da nochmal so dieser Eindruck, dass sich jetzt Unternehmen an der Wärmepumpe gesund stoßen, das ist wirklich nicht der Fall. Ne? Also die letzten 2 Jahre waren für alle, die in diesem Spielfeld unterwegs sind, also wirklich grauenvoll. Also nachdem im Prinzip in 2023 die Förderung komplett eingestampft wurde, weil ja bald die neue Förderung kommen sollte. Und das sollte ja im Prinzip das Habeck'sche GG sollte ja eigentlich in 2023 irgendwo Mitte des Jahres kommen. Dann gab es diese Verzögerung aufgrund von Verfahrensthemen und dann kam es letztendlich erst 9 Monate später. Diese 9 Monate waren für viele Firmen so ein Valley of Death, wo alle wahnsinnig draufgezahlt haben, weil einfach die Nachfrage nicht da war und auch dieser Attentismus dann einhergekehrt ist beim Kunden. Und jetzt im Prinzip sind wir jetzt zum ersten Mal in so einer stabilen Phase. Und ich glaube, das, was wir als Unternehmen oder auch mit den anderen Climate Techs, auch mit den OEMs, die einzige klare Botschaft, die wir an die Politik haben, ist, ne, wir verstehen, dass irgendwo auch Förderungsregime abgeschmolzen werden müssen. Das ist auch richtig. Aber diese disruptiven Veränderungen, dass man Dinge von einem Tag auf den anderen abschaltet, führen immer wieder zu unglaublichen Marktverwerfungen, die alle Beteiligten wahnsinnig viel Geld kostet. Und das muss einfach, das war vermeiden.
Ne? Aber dann vielleicht dazu nochmal, wenn sozusagen der rationale Hausbesitzer, dem kann ja erstmal die Umwelt egal sein. Der wird immer dem ist in der Regel auch die Umwelt egal. Der wird ja erstmal nach ökonomischen Prinzipien entscheiden. Total. Und der müsste ja, wenn er sich die Gaspreisentwicklung, CO2-Preisentwicklung nach vorne irgendwie anschaut, müsst ihr erkennen, okay, meine Gasheizung wird deutlich teurer in Zukunft. Also die zu ersetzen macht eigentlich gar keinen Sinn. So, und ich, ob die Wärmepumpe jetzt irgendwie 30 oder 35 kostet oder 25 nach Förderung, ist ja eigentlich immer der bessere Weg. Habt ihr noch oft diese Diskussion, also diese sehr populistisch geprägten Diskussionen, so die Wärmepumpe ist schlecht, die ist grün, macht wieder Gas und Öl?
Ehrlicherweise nicht. Ich glaube, also die Verschiebung, die wir bei den Kunden, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage, haben wir auch gerade drüber gesprochen, weil es da echt eine Verschiebung gibt. Also ich glaube, so diese erste Kohorte an Kunden, die nach dem GEG, nach dem Go-Live zu uns gekommen sind, waren so Kunden, die ganz lange darauf gewartet haben. Die wollten die Wärmepumpe, die hatten eine starke idealistische Motivation zu sagen, ey, endlich, ne, kann ich, jetzt habe ich eine umweltfreundliche Alternative. Das hat sich komplett gedreht in den letzten 6 Monaten, würde ich sagen, in den letzten 3. Wir haben kommt dieses Produkt Wärmepumpe in der Mitte der Gesellschaft an. Wir haben eigentlich zu 95% nur Diskussionen rund um Wirtschaftlichkeit. Also lohnt sich das eigentlich? Was sind meine dauerhaften Kosten? Was ist der, ne, was ist Gas? Wie entwickelt sich das und wie entwickelt sich Strom? Also das ist eine sehr rationale, gute Diskussion mit den Kunden mittlerweile. Und es ist auch genau das Thema, was wir klar beantworten. Dieses Thema Wirtschaftlichkeit steht ganz oben bei uns im Pitch sozusagen, dass wir sehr, sehr schnell versuchen abzuschichten, okay, warum ist das für dich die wirtschaftlich richtige Entscheidung? Und natürlich müssen wir da auch hinkommen, dass wir auch ohne Subventionen mit der Wärmepumpe die wirtschaftlichste Lösung haben. Aber ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, wir haben mit diesem hohen Strompreis in Deutschland einfach ein Outlier, auch im europäischen Vergleich, der es natürlich schwierig macht, Elektrifizierung organisch voranzutreiben.
Und der auch noch steigt durch die steigenden Netzkosten.
Ja, ich glaube, das ist jetzt die große Frage. Ne? Also wenn du die Wahlprogramme siehst, dann steht da viel drin, was erstmal in die andere Richtung wirken soll. Es gibt also, dass die Stromsteuer abgeschafft werden soll, also auf Minimalbesteuerung runtergedreht werden soll, ne? auf Ebene der EU, dass wir aber auch bestimmte Investitionen für Netze erstmal vielleicht über Amortisation ein Stück weit strecken, in die Zukunft schieben. Ich glaube, also wenn ich jetzt Friedrich Merz richtig lese, hat er sich klar auf die Fahnen geschrieben, den Strompreis zu senken. Ich finde das richtig, ich finde das gut. Das ist für die Adaption auch von EVs und so weiter wahnsinnig wichtig, dass wir den Strompreis runterkriegen, um nicht immer dagegen ansubventionieren zu müssen. Und den Weg, bis wir da sind, müssen wir halt dann schon irgendwo finanziell ausgleichen. Sonst werden wir nicht wegkommen von den Fossilen.
Vielleicht nochmal sozusagen ein Blick ins Ausland. Du hast gerade Frankreich genannt. Die haben natürlich durch ihr sozusagen ihr Atomstrompark und durch diese Kultur ja auch mit Strom zu heizen, sind die natürlich eigentlich auch easy auf die Wärmepumpe in Zukunft zu überführen. Ich habe jetzt in Italien gelernt. da sind die Stromnetze so schwach und die Hausanschlüsse auch so schwach ausgelegt, teilweise nur 3 kW in der Spitze, dass das gar nicht geht. Und dass Deutschland eigentlich sozusagen am Hausanschluss mit seinen 25, 30 kW sozusagen, also eigentlich schon extrem gut dasteht, bis zum nächsten Trafo, weil man weiß ja nicht genau, ob der Strom da überhaupt ankommt.
Man misst halt wenig, aber
genau, das Netz ist
relativ durable.
Genau, ihr seid ja sozusagen in Deutschland Fokus, aber guckt ihr mal nach links und rechts sozusagen, Polen, Österreich, Bulgarien, ist das irgendwie so Märkte, wo man nach, die für euch, ihr baut eine mega Kompetenz auf in dem Markt, die relevanter werden?
Ja, also ich glaube, wir haben erstmal jetzt sehr viel zu tun mit Deutschland, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der Markt ist riesig. Ne? Wir sind ja auch ein PV-Markt, wir sind nicht nur in der Wärmepumpe. Und wir reden da über so eine Marktgröße von 20 bis 30 Milliarden, der adressierbar ist. Und
pro Jahr.
Ja.
Bei 600.000 ausgetauschten Heizungen pro Jahr. Und ihr habt jetzt letztes Jahr 9.000 gemacht.
Ja, also das ist jetzt der Gesamtmarkt. Ne? Also das ist theoretisch auch mit anderen Heizsystemen und so weiter.
Ja,
also
das schon. Aber irgendwann muss es ja dann, es wird jetzt nicht alles Wärmepumpe, aber es ist natürlich... ist ja doch ein sechsstelliger Wärmepumpenmarkt pro Jahr. Und ihr habt 9.000 gemacht im letzten Jahr. Ist das korrekt?
Quartal? Nee, das ist ein bisschen viel. Also wir haben die Zahlen sind immer sehr vorsichtig zu kommunizieren. Genau.
Ja. Irgendwas hast du bei LinkedIn geschrieben. Du hast dich quasi mit Philipp
Wettbewerb aufgerufen. Wir haben insgesamt über 10.000 verkauft jetzt mittlerweile. Ja, vielleicht mal so als Hausnummer und davon den allergrößten Teil im letzten Jahr. Wir haben uns vertrieblich verdoppelt. Letztes Jahr gegenüber Vorjahr. Also wir haben einen sehr, sehr schönen Hochlauf. Wir müssen jetzt halt die Installation nachziehen. Aber wir haben ein sehr, sehr großes Orderbuch, was wir jetzt vor uns hertragen. Also wir sind sehr zufrieden mit dem letzten Jahr auf der Absatzseite. Aber ich glaube, für uns ist erstmal wichtig, diesen Markt voll unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, wir wollen auch noch gewisse Voraussetzungen in unserem Business Model schaffen und noch ein Stück weit mehr digitalisieren, noch mehr uns in Richtung Plattform entwickeln. Also diese vertikale Integration, die wir haben, ist natürlich schon ein Commitment, was du auch eingehen musst, wenn du in andere Länder gehst.
Super und super kompliziert.
Ja, super, genau. Du musst es halt austarieren, genau. Dann haben wir noch ein regionales Modell, wo wir regional im Prinzip Vertrieb und Installation auch steuern müssen. Da werden wir immer besser gerade, also massiv, machen große Schritte nach vorne, vor allem in der Digitalisierung, da nehmen wir jetzt auch nochmal Geld in die Hand und ich würde gern zum richtigen Zeitpunkt dann auf jeden Fall internationalisieren. Also ich glaube, dass wir eine hohe Kompetenz haben, wir müssen sie nur wirklich in einer Form auch bereitstellen können, das finde ich zu viele Investitionen in Headcount oder auch in große Teams im Ausland machen müssen.
Okay. Dann noch eine Abschlussfrage. Ja. Wir sind hier quasi, laufen wir gegen unser Zeitlimit ein bisschen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge. Ich habe noch ganz viele andere. Aber eine Abschlussfrage. Du hier quasi als Mehrfamilienhausbewohner mit Gasheizung im Keller.
Ja.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und Chance, dass das auch mal eine Wärmepumpe wird? Weil irgendwann will sich ja Berlin auch ein bisschen entkoppeln vom Gasnetz.
Ja, total. Also ich glaube, also es gibt natürlich die Fernwärme, ne, die dreht sich ja jetzt schon komplett auf Wärmepumpen eigentlich, also mit der Geothermie oder Großwärmepumpen. Also das ist eine tolle Entwicklung, was da stattfindet. Also ich glaube, damit haben wir schon mal einen großen Teil der Dekarbonisierung in den Städten auf der Agenda. Also Fernwärme wird CO2-neutral werden und das adressiert einen großen Teil. Und ich glaube, es gibt viele vielversprechende Produkte für die so quasi der Nachfolger sind für Gasetagenheizungen. Also es gibt so Luft-Luft-Wärmepumpen, die auch mal besser werden, auch mal kompakter, immer kleiner. Ich glaube, Gashybrid könnte auch eine Möglichkeit sein, also mit kleinen 3 kW-Anlagen im Prinzip Gasheizungen so als Außenborder quasi ergänzen. Darüber kannst du 70-80% der CO2-Emissionen einsparen. Dort sehe ich viel Potenzial und es passiert einfach wahnsinnig viel in dem Bereich. Also es ist super spannend und wir würden das gerne machen, ja.
Ist das wahrscheinlich, dass das, oder wie groß ist denn die Kapazität von dem Fernwärmenetz in Berlin? Also du hast ja gesagt, du hast ja mal 2 Blöcke weiter gewohnt, da warst du im Fernwärmenetz. Dann würde ich mal sagen, ja, das ist doch das Einfachste, würde auch sein, hier durch einen der Straßentunnel ein Rohr rüberzulegen und dann geht's hier auch mit dem Haus los.
Ja, da bin ich wahrscheinlich der falsche Adressat für die Frage. Also wenn ich schaue, wie lange wir gebraucht haben, Glasfaser zu verlegen in Berlin, wo man vermeintlich denken würde, so ein dünnes Kabel kann eigentlich nicht so lang dauern. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es gibt diese kommunalen Wärmegutachten. Dort wird man das jetzt immer mehr verstehen. Ich glaube, ich würde da keine überzogenen Erwartungen an den Ausbau des Fernwärmenetzes haben, weil es ist einfach, also das, was ich so von den Netzbetreibern und Energieversorgern höre, dass es wahnsinnig hohe Investitionen sind, es kostet irre viel Geld, Fernwärme auszubauen und in gewisser Weise in diesem nahurbanen Raum gehen auch immer mehr Leute jetzt auf Wärmepumpe, weil sie auch keine Lust haben zu warten. Und darüber wird eigentlich der Case auch mal unspannender für die großen Energieversorger. Also ich glaube, dass die Wärmepumpe eher zugewinnen wird, als dass die Fernwärme sich verbreitet.
Okay, dann nehme ich mal einige Anregungen mit und schau mal sozusagen, wenn unsere Waterquote-Pumpe irgendwann mal in die Knie geht, womit ich jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht rechne, dann schaue ich mir euer Angebot nochmal genauer an. Vielen Dank für deine
Zeit. Ich würde mich sehr freuen. Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge, die Ilan, glaube ich, aufgenommen hat. Ich muss gleich mal in die Folgenplanung gucken. Aber es hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, live Energiezone zu hören und zu sehen, seid ihr eingeladen zum Energiezone-Frühstück. Ich verlinke das hier nochmal in den Shownotes. Das findet wieder während der OMR statt. Ilan kümmert sich darum. Ich weiß gar nicht genau, wo und mit wem wir da reden, aber es wird bestimmt extrem unterhaltsam, so wie im letzten Jahr. Da hatten wir es bei 1,5 gemacht im Flagship Store in Hamburg an der Innenalster. War extrem cool. Mal schauen, wen wir zur Diskussion diesmal bekommen. Erstmal schönes Wochenende. Tschüss.